Der Paulus hat den Römerbrief geschrieben, das ist noch eine kleine Rückblende zu letzten Sonntag, weil er so ein bisschen dieser Gemeinde in Rom, dieser jungen Gemeinde, die vielleicht eben noch so ein bisschen, nicht boshaft, sondern auch positiv gemeint, der kindlich Glauben gehabt, weil er den hat wollen festigen. Und wir dürfen den Römerbrief wirklich als Motivationsbrief verstehen. Das sage ich, glaube ich, jedes Mal, wenn mir das so gut gefällt. Wir dürfen den Römerbrief als Motivationsbrief verstehen. Letztes Mal haben wir gesagt, der Römerbrief, der gilt doch so als schwierig. Mit dem müssen wir aufhören. Wir nennen ihn jetzt Motivationsbrief. Da ändert einfach schon die Einstellung, wie wir daran hingehen, oder? Und so dürfen wir ihn verstehen. Der Paulus erklärt uns in diesem Brief, er muss ganz fest in den ersten 8 Kapiteln, aber es zieht sich wirklich durch nach hinten. Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit Gottes. Und ja, das ist gar nicht so unkomplex, das Thema. Er will uns aber vor allem auch von einem falschen Verständnis von der Rechtfertigung befreien. Es kann nämlich sein, dass wir dort ein falsches Verständnis haben oder manchmal ist eine Ecke drin und dass uns das irgendwie hindert im Christseinleben. Und er will uns von dem befreien, eben, dass wir frei sind und dass wir zusätzlich motiviert sind, Nachfolger Jesu zu sein. Dass wir motiviert sind, den Dienst für Jesus zu tun. Genau, der Paulus, der redet noch einen ganz viel, welchen Einfluss Sünde auf uns Christen hat. Und was wirklich vielleicht wir falsch verstehen, wo wir vielleicht irgendwann auch auf dem Irrweg sind und wie wir können, wie wir das richtig verstehen. Dass wir wirklich können so ein bisschen aufschnaufen. Und wir dürfen wirklich sagen, der Römerbrief ist ein guter, lohnenswerter und ihr ahnt es, ein motivierender Brief. Setzt sich langsam. Also, und während wir das letzte Mal, habe ich eigentlich über die Einleitung geredet, so ein bisschen erfahren haben, dass es Paulus inhaltlich schon um die Gerechtigkeit geht, so fängt er seinen Brief an, geht es jetzt da mal in der heutigen Predigt ums Problem, wo wir mit der Sünde haben. Und da kommt natürlich wieder Gerechtigkeit vor, aber das zieht sich durch. Wenn du einer Person klar machen willst, dass sie besser mit Rauchen aufhört, dann machst du ihnen am besten das erste Mal klar, dass sie süchtig ist, dass das, was sie tut, teuer ist, ungesund ist und dass sie damit ihrem Körper schadet und sogar einen frühen Tod riskiert. Und dann ist sie vielleicht empfänglich für die Botschaft, hör jetzt bitte auch auf. Und das tut der Paulus jetzt hier mit uns machen. Das ist quasi der Abschnitt, Römer 1,18 bis 3,20, ist das, wo er uns jetzt das erste Mal das Problem ausbreitet. Und das ist jetzt nicht die uferbaulichste Predigt, die ich je gehalten habe, muss ich sagen. Weil wir einfach jetzt das Problem anschauen. Und wir lassen es dann beim Problem sein. Wir kommen gar noch nicht zur Lösung. Wir müssen die Spannung dann ein bisschen aushalten. Zum Glück haben ihr alle schon mal von der Lösung gehört, gell? Ihr kennt sie eigentlich schon. Aber, so ist es. Wir schauen heute Morgen das Problem an. Und der Paulus will uns bewusst machen, indem er also das Problem zeigt, dass wir alle Gerechtigkeit Gottes brauchen. Alle. Und nicht nur wir da, sondern wirklich alle Menschen auf der ganzen Welt zu jeder Zeit. Also egal, ob sie vor uns gelebt haben, jetzt leben oder in Zukunft noch werden leben, wir brauchen alle Gerechtigkeit Gottes. Und das ist jetzt der Inhalt. Auf das will er daraus raus. Letztes Mal habe ich gesagt, der Schlüsselvers ist der Vers 17. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Das ist genau der Abschnitt von letztem Mal gewesen. Und heute steigen wir jetzt beim 18. ein. Und das 18. ist direkt der Schlüsselvers für heute. Zugleich wird nämlich auch der Zorn Gottes offenbar. Er bricht vom Himmel her herein über alle Gottlosigkeit und alles Unrecht der Menschen. Denn durch dieses Unrecht unterdrücken sie die Wahrheit. Nebst der ganzen Thematik von der Sünde sehen wir jetzt schon nur an diesen beiden Versen, die ich noch gelesen habe, dass wir es wirklich mit einem heiligen und vollkommenen gerechten Gott zu tun haben. Und wer glaubt, ist für Gott gerecht. Und wer nicht glaubt, der kann vor dem heiligen Gott einfach nicht bestehen. Und er bekommt es mit Gottes Zorn zu tun. Der Paulus hat da eine grossartige Nachricht für all die, die an Gott glauben und seine Gerechtigkeit suchen. Aber andererseits gibt es ja viele Menschen, einen Grossteil der Menschen, die die Wahrheit unterdrücken und deswegen Gottes Zorn zu spüren bekommen. Und das ist eine schlimme Botschaft eigentlich. Aber was bedeutet die Wahrheit unterdrücken, wie es da steht? Denn durch dieses Unrecht unterdrücken sie die Wahrheit. Etwas zu unterdrücken ist ein Ausdruck von Hass, habe ich mir überlegt. Die Wahrheit zu unterdrücken heisst also, dass man die Wahrheit sehr wohl kennt, aber sie absichtlich nicht lebt. Unterdrücken ist nicht wie ignorieren, es ist viel, viel stärker. Ich will, dass die Wahrheit nicht ans Licht kommt, ich kenne sie und ich bekämpfe sie. Niemand soll von dieser Wahrheit erfahren, niemand soll an sie glauben. Und jetzt zeigt der Paulus in diesem Abschnitt drei Worten auf, wo wir Menschen aktiv unterdrücken. Und damit zeigt das ganze Problem, das wir haben mit Gottes Gerechtigkeit und mit der Sünde. Und ich gehe jetzt einfach mit euch durch die drei Worte durch, weil ich finde, das ist wichtig, dass wir die so sehen. Es wären Gottes Worte, die gut sind für uns. Und der Paulus beschreibt, wie wir die unterdrücken und was wir daraus machen. Die erste Wort ist, dass sich Gott den Menschen in der Schöpfung offenbaren tut. Und das schreibt er dann gerade in Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen ist seit der Erschaffung der Welt erkennbar geworden. Und zwar an dem, was er geschaffen hat. Es ist seine ewige Macht und seine Göttlichkeit. Deshalb haben die Menschen keine Entschuldigung. Jeder erkennt Gott. Es ist kein Konjunktiv. Jeder erkennt Gott. Die Frage ist, ob man die Worte zulässt oder ob man sie unterdrücken. Der Paulus schreibt sogar im Vers 21, sie kennen Gott. Sie kennen Gott. Aber eben statt, dass Menschen die Wahrheit ehren, unterdrücken sie sie. Einmal einen Grossteil. Also statt, dass sie Gott ehren und für die Schöpfung danken und ihn anbeten, genau, tun sie die Schöpfung selber anbeten. Es findet so wie eine Verdrehung statt. Der Paulus beschreibt das sehr schön dann ab Vers 22. Während sie vorgaben, weise zu sein, machten sie sich zum Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes gaben sie preis. An seine Stelle setzen sie Standbilder von vergänglichen Menschen oder von Vögeln, Vierbeinern und Kriechtieren. Und wenn wir uns an den Zorn Gottes aus Vers 18 erinnern, dann verwundert es nicht, dass der Paulus für das Verhalten auch noch gerade eine Konsequenz präsentiert in seinem Brief. Die möchte ich euch natürlich auch vorlesen. Deshalb hat Gott sie ihren innersten Begierden ausgeliefert. Er überließ sie der Unsittlichkeit, so dass sie ihren eigenen Körper entwürdigten. Die Menschen tauschten die Wahrheit Gottes gegen die Lüge. Sie verehrten die Schöpfung und beten sie statt des Schöpfers an. Und der Paulus stellt es jetzt noch richtig. Der sei in Ewigkeit gelobt. Amen. Ich habe gesagt, das ist nicht die uferbaulichste Predigt, aber wir sind noch lange noch nicht am Tiefpunkt. Paulus geht nämlich noch weiter. Und ich möchte auch den nächsten Abschnitt vorlesen. Auch wenn er unbequem ist, auch wenn er total nicht mehr im Zeitgeist entspricht und eigentlich komplett aus der Welt gefallen ist. Aber ich glaube, umso wichtiger ist, dass wir dem Raum geben und auch den lesen tun. Deshalb hat Gott sie schändlichen Leidenschaften ausgeliefert. Denn ihre Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Geschlechtsverkehr mit ihren Frauen auf. Dafür entbrannten sie in wildem Verlangen zueinander. Männer treiben es schamlos mit Männern. So empfangen sie am eigenen Leib den gebührenden Lohn für ihre Verwirrung. Sie hielten es nicht für wichtig, Gott anzuerkennen. Deshalb hat Gott sie ihren schändlichen Gesinnungen ausgeliefert. Daher tun sie, was sich nicht gehört. Sie strotzen vor Unrecht, Bosheit, Habgier und Schlechtigkeit. Sie sind voller Neid, Mordlust, Streitsucht, Hinterhältigkeit, Heimtücke, Verleugnung und übler Nachrede. Sie verachten Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie erfinderisch und ihren Eltern gegenüber ungehorsam. Sie sind uneinsichtig, unzuverlässig, lieblos und unbarmherzig. So genau haben wir es gar nicht wissen, Paulus. Wisst ihr, wenn ich den Abschnitt lese, dann merke ich, wie das mein Gottesbild auch angreifen tut. Ich glaube, wir haben uns zu lang stets immer nur einen liebenden Gott vorgestellt. Immer alles in Liebe. Und ja, Gott ist Liebe. Das tun wir nie in Abrede stellen. Aber er ist auch Zorn und er ist auch Gericht. Und ich glaube, das haben wir ein bisschen lang ausblendet. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Gott auch da drinnen wahrnehmen tun. Ja, wir sollen Gott ernst nehmen. Und ich finde, wir dürfen Gott auch fürchten, weil er auch Zorn und Gericht ist. Seine Heiligkeit vertreibt sich mit unserer Sündhaftigkeit einfach nicht. Ausser er hat uns gerechtfertigt. Aber sonst nicht. Und wenn wir jetzt schnell die ersten Worte festhalten, dann können wir sagen, Gott offenbart sich in der Schöpfung. Das ist das, was Paulus hier präsentiert. Und daraus, ich habe es eigentlich für euch mit aufgeschrieben, daraus erschließt sich für uns Menschen, dass es einen Schöpfergott gibt. Das wäre die Worte. Und der Beweis, dass der Mensch die Worte kennt, ist, dass wir einen Schöpfergott anbeten tun. Aber leider nicht der wahre Gott, sondern quasi so als Volk von der unterdrückten Worte beten wir die Schöpfung statt den Schöpfergott an. Und damit machen wir uns schuldig und es trifft uns Gottes Zorn und Gottes Gericht. Das ist das, was der Paulus da uns als erstes präsentiert tut. Und dann kommt er zu den nächsten Worten, quasi. Das ist dann ab Kapitel 2, Vers 1 bis 16. Aber, ja, es fährt schon ein bisschen vorne an. Vers 32, kann ich denken. Der sagt eigentlich schon, worum es denn geht. Dabei kennen sie Gottes Rechtsordnung und wissen, wer so handelt, verdient den Tod. Trotzdem tun sie es und spenden darüber hinaus auch noch denen Beifall, die genauso handeln. Gott schenkt jedem Mensch ein Gewissen, könnte man das so ein bisschen umschreiben. Und damit können wir zwischen gut und bös unterscheiden. Und wir können anhand von dem Gewissen erkennen, dass es einen Gott gibt. Weil einfach so ist das Wissen von gut und bös nicht in unser Leben gekommen. Das sagt der Paulus da. In dem, was wir wissen, was gut und bös ist, können wir erkennen, dass es einen Gott gibt, der zwischen gut und bös kann unterscheiden und das in unser Leben gegeben hat. Und aber, indem wir unser Gewissen brauchen, quasi tun wir uns dann oft selber zu Richter über andere ernennen und sprechen dann selber ein Urteil über uns wieder aus. Das ist ein bisschen heimtückisch. Der Paulus beschreibt das so. Deshalb hast du auch keine Entschuldigung, du Mensch, der du dich zum Richter aufspielst. Das gilt für jeden, der so handelt. Wenn du jemand anderen verurteilst, sprichst du damit selbst das Urteil über dich, denn du verurteilst zwar andere, handelst aber genauso. Die grosse Frage, die wir uns ja stellen, ist, wenn wir Menschen zwischen gut und bös können unterscheiden, warum tun wir denn nicht nur das Gute? Wieso gibt es Unfälle? Wieso tun wir denn nicht nur das Gute? Aber wir handeln halt anders, weil wir die Worte unterdrücken, so wie es der Paulus sagt. Und auch da folgt schlussendlich Gottes Zorn und Gottes Gericht über die Menschen. Über jeden Menschen, der Böses tut, lässt er Not und Verzweiflung hereinbrechen. Also Gott. Das gilt an der ersten Stelle für die Juden und dann auch für die Griechen. Aber jedem, der Gutes tut, schenkt Gott Herrlichkeit, Ehre und Frieden. Das gilt ebenso an erster Stelle für die Juden und dann auch für die Griechen, denn Gott richtet ohne Ansehen der Person. Das Bild, das Paulus hier in diesem Abschnitt zeichnet, finde ich, ist auch deprimierend, niederschmetternd. Gott hat sich durch die Schöpfung und durch das Gewissen allen Menschen offenbart. Aber statt dass dadurch Menschen quasi zu Gott geführt werden, passiert das Gegenteil. Sie beten falsche Götter an und sie verschliessen sich ihrem Gewissen und entscheiden sich, das Böse zu tun. Oder einfach anhand vom Gewissen, das sie von Gott bekommen haben, richten sie zwar andere, aber tun selber gleich das Böse. Was auch einfach falsch ist. Und dabei betont der Paulus ja da klar, dass es um alle Menschen geht. Also Juden wie Griechen. Oder man könnte eben auch sagen, Juden wie Nicht-Juden. Alle sind wir gemeint. Bei diesen ersten zwei Worten da. Und man kann jetzt festhalten, Gott offenbart sich, indem er uns ein Gewissen gibt, wo wir zwischen Recht und Unrecht oder eben zwischen Gut und Böse können unterscheiden. Und daraus erschließt sich für uns Menschen, dass es Gut und Böse gibt überhaupt, natürlich. Und indem wir Menschen die Worte kennen, oder der Beweis dafür, dass wir sie kennen, ist, dass wir andere Menschen nach diesen Worten richten tun, auch wenn wir sie oft für uns ein bisschen ausklammern. Aber wir richten eben nicht nur, sondern wir tun das Böse. Und das ist schlecht. Und damit machen wir uns schuldig. Und es trifft uns wieder den Zorn und das Gericht Gottes, sagt der Paulus da. Und eigentlich wird es auch länger haben, aber der Paulus hat drei so Worte. Und somit schauen wir uns auch die dritte noch an. Und die dritte ist dann ab Kapitel 2,17 bis 3,8. Und die dritte Wort ist, wo unterdrückt wird, ist das Gesetz selber, und zwar das Gesetz, wo Mose den Juden gegeben hat. Das führt der Paulus als Drittes an. Und jetzt redet der Paulus nicht mehr zu Juden und Nicht-Juden, sondern bei dem dritten Punkt redet er einfach zu den Juden. Der Paulus zeigt auf, dass es auch für die Juden überhaupt keine Ausnahme gibt. Es reicht nicht, dass man zum Beispiel sagt, ich kenne das Gesetz, wo eben Gott selber in Mose gegeben hat. Und das reicht mir, ich kenne es ja. Weil das Problem am Gesetz ist auch, dass es niemand komplett einhalten kann. Und der Paulus beschreibt das dann so. Doch wieso belehrst du andere, aber dich selbst belehrst du nicht? Wieso verkündest du, nicht zu stehlen und stiehlst selbst? Wieso forderst du die Ehe nicht zu brechen und du selbst brichst sie? Wieso verachtest du die Götzenbilder und bereicherst dich trotzdem an ihnen? Und dann im 23, du bist stolz auf das Gesetz, aber du verstößt dagegen und raubst damit Gott die Ehre. Das ist einfach jetzt noch ein bisschen konkreter. Vorne für alle Menschen ist es um Gut und Böse gegangen und da wird es konkreter, weil sie das Gesetz Gottes haben. Und ich fühle mich gleich auch ein bisschen zu dieser Gruppe dazugehörig, weil ich weiss aus der Bibel, was richtig und was falsch ist. Und ich kenne das Gesetz. Und ich muss mich auch fragen, wieso weiss ich, was richtig und falsch ist und tue so oft das Falsche. Auf jeden Fall können wir schon ahnen, dass auch Paulus da wieder am Schluss so dazu kommt, dass Gottes Zorn und Gericht wartet. Und der Paulus betont noch einmal, dass es nicht reicht, einfach ein Jude zu sein und Gottes Gesetz zu kennen und beschnitten zu sein. Das alles bringt nichts, wenn man das Gesetz nicht halten kann. Und ich habe schon gesagt, das Problem am Gesetz ist, wir können es nicht halten. Und dann in Kapitel 3, Vers 3 und 4 schreibt er noch, was hat das für Folgen, wenn einige von ihnen dieser Botschaft untreu geworden sind? Hebt dann ihre Treulosigkeit Gottes Treue auf? Auf gar keinen Fall. Vielmehr wird sich zeigen, dass Gott wahrhaftig ist, während der Mensch sein Wort immer bricht. Da geht es noch um Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und das ist spannend. Der Paulus kreidet an, dass sein Volk die Worte nicht akzeptiert, Gott nicht treu ist, ihn nicht gebührend lobt. Aber er betont noch einmal, aber Gott ist treu. Egal, was sein Volk tut. Und wenn wir diesen Punkt auch so ein bisschen zusammenfassen wollen, Gott offenbart sich den Juden, indem er ihnen ein Gesetz gegeben hat. Und da, dadurch kennen die Juden quasi Gottes Gebot ganz genau. Und der Beweis ist, dass sie die Gebote kennen, ist, dass sie eben anhand von dem Gesetz andere richten tun. Das ist ganz ähnlich wie beim letzten Punkt. Aber sie richten nicht nur andere, sondern sie tun selber auch das, was sie wissen, was falsch ist. Und damit machen sie sich eben schuldig und es trifft sie den Zorn und somit auch das Gericht Gottes. Nach diesen drei Worten, die wir jetzt angeschaut haben, kommt noch ein kurzer Abschnitt, 3,9 bis 20, wo der Paulus so ein bisschen fragt, aber wer ist denn überhaupt noch gut? Und die Antwort ist mit einem Wort gegeben, niemand. Der Paulus rollt das sehr gründlich aus, das Problem, das wir hier haben. Paulus hat in drei Punkten klar aufgesagt, dass es vor Gott kein Mensch gibt, der bestehen kann. Niemand kann vor Gott bestehen. Niemand ist vor ihm gerecht. Und ich weiss, es wäre toll, wir könnten zu einem anderen Schluss kommen. Aber es ist, wie es ist. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal ein paar Versen vorlesen. Römer 3, 10 bis 18. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist einsichtig, keiner fragt nach Gott. Alle sind sie von ihm abgefallen. Alle samt sind sie verdorben. Es gibt keinen, der etwas Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie zum Betrug. Schlangengift steckt unter ihren Lippen. Aus ihrem Mund kommen lauter Flüche und bittere Worte. Schnell sind sie dabei, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend begleiten ihre Wege und den Weg, der zum Frieden führt, kennen sie nicht. Sie kennen kein Erschrecken vor Gott. Und jetzt kann man natürlich sagen, dass es durchaus viele Menschen gibt, wo Jesus noch nicht als ihren Retter, Erretter und Erlöser angenommen haben, aber dennoch stets immer das Gute suchen und so nach hohem moralischen Wert leben, Wertvorstellungen leben, ein vorbildliches Leben führen. Und für so Menschen scheint der Abschnitt irgendwie unfair zu sein. Die machen nichts Schlechtes, könnte man sagen, wo wir sehen. Aber mit der Sünde ist es so, dass schon kleinste Mengen in unserem Leben länger, damit wir von Gott nicht mehr als gerecht angeschaut werden. Weil Gott absolut gerecht und heilig ist, steht quasi uns schon die allerkleinste Sünde im Weg. Und ich habe hier so ein Bild, das kennt ihr sicher, es ist ein Wasser, da jetzt in einem Glas, aber es ist reines Wasser. Es ist wirklich rein. Und dann, wenn nur ein bisschen Sünde reinkommt, es muss gar nicht viel sein. Ich habe hier meine Fülle, Tinte. Und von der Menge her ist so ein Tropf auf das Glas Wasser verschwindend wenig. Aber es ist klar, rein ist das nicht mehr, oder? Und was auch klar wird, wir bringen das nicht mehr raus. Wir haben keine Chance, Sünde aus unserem Leben zu entfernen. Jetzt theoretisch für einen Chemiker und so, aber vom Bild her ist es klar. Wir bringen diese Sünde nicht mehr raus. Wenn eine Sünde in unserem Leben ist, bekommen sie mir nicht mehr raus. Und der Paulus beweist Ungerechtigkeit von allen Menschen mit diesen drei aufgeführten Worten. Und egal, ob wir nur eine oder gegen mehrere Worte verstoßen haben, wir sind schuldig geworden. Es spielt keine Rolle mehr, wie viele Tropfen da reinfallen. Das ist schlussendlich irrelevant. Das Problem ist, es ist stimm. Und es geht nicht unbedingt nur um Moral bei der Sünde. Ich meine, Ganz oft, weil wir halt das Gesetz auch kennen, betont, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht begehren und so weiter und so fort. Aber der Paulus betont aber den ersten Wort, wer Gott nicht als Schöpfer anbetet, ist gegen Gott. Ich finde, das ist so viel tiefer, wo der Paulus da ansetzt, als wir manchmal einfach, weil wir gerade schon über die Moral oder über das Gesetz anfangen. Der Paulus sagt, in jedem Mensch kann Gott erkennen. Und wer denn Gott nicht anbetet als Schöpfer, ist gegen Gott. Er sagt, er trifft Gottes Zorn und Gottes Gericht. Es ist verheerend. Und das Problem da mit dieser Sünde, das hat er uns, finde ich, in diesem Abschnitt sehr deutlich vor Augen geführt. Und dann, in unserem nächsten Abschnitt, den wir anschauen, ab 3,21, dann kommt er zur Lösung. Und das kann ich ja schon vorgreifen. Das ist der Teil vom Evangelium. Das ist der Teil der guten Botschaft. Es gibt eine Lösung gegen das Problem. Gegen die Verlorenheit, die wir haben. Der Paulus führt es so klar auf. Jeder Mensch ist verloren. Niemand ist gerecht. Niemand. Wir brauchen externe Hilfe. Es geht nicht. Ich bete mit uns. Ja, Jesus, ich danke dir einfach, dass wir da heute Morgen Gottesdienst feiern dürfen. Und ich danke dir für die Lieder, die wir haben dürfen singen. Es hat so gut da. Einfach dürfen dich anzubeten, dich loben und zu preisen und uns dürfen auf dich auszurichten. Und ich finde, gerade wenn wir uns nur mit dem Abschnitt befassen, Jesus, wir wissen einfach noch einmal mehr, wir brauchen dich unbedingt. Danke, dass du uns errettet hast. Danke, dass du die Lösung bist gegen das Problem. Und Jesus, mir tut es leid für jeden Menschen, der Leben tut und noch nicht weiss von dir. Und noch keine Hoffnung hat, dass es eine Lösung gibt. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns stärkst, dass du uns dem Problem bewusst machst, dass es Menschen gibt, die einfach verloren sind. Und dass wir denen wollen, nachgehen. Hilf du uns da dafür. Lass du die Lösung nicht einfach nur für uns fest haben, Jesus. Sondern lass uns betroffen sein, wie du betroffen bist. Dass Menschen so gar nicht können dir gerecht werden können. Und ihnen von dieser guten Botschaft erzählen, Jesus. Amen.